HR Info. Netzwelt.
In vielen Dörfern im Westen Deutschlands werden nach der Flutkatastrophe noch die Trümmer weggeräumt. Gleichzeitig hat der Wahlkampf begonnen um die Bundestagswahl, die im September ansteht. Was die beiden gemeinsam haben? Sie sind potenzielle Opfer von Falschinformationen. Werden mitunter bereits benutzt, um mit Hilfe von Desinformationen die Menschen in Deutschland zu manipulieren. Ich frage mich, wie viel Einfluss haben Falschinformationen bereits auf unsere Gesellschaft? Wer ist besonders empfänglich für die falschen Informationen? Und was können wir dagegen tun? Das schaue ich mir jetzt genauer an in der hr-info-Netzwelt. Ich bin Juli Rutsch. Fake News, Desinformationen, Deepfakes, Falschmeldungen. Was genau steckt denn eigentlich hinter diesen ganzen Begriffen? Das möchte ich mir jetzt erstmal genauer anschauen.
Desinformationen sind falsche oder irreführende Informationen, die im Netz gezielt verbreitet werden. Sie sollen vermeintliche Tatsachen darstellen und die Nutzer in ihrer Wahrnehmung täuschen. Dazu werden mitunter Augenzeugenberichte gefälscht oder Tatortbilder missbraucht, indem sie in neue, aber falsche Kontexte gesetzt werden. Fake News arbeiten mit Desinformation. Fake News sind Falschmeldungen, die vermeintlich journalistisch aufbereitet sind. Das sind Artikel, Bilder, Audios oder Videos, die bewusst verzerren, einen Sachverhalt unsauber darstellen oder die eindeutig erfunden sind. Sie imitieren seriösen Journalismus.
Mit dem Begriff Fake News sollte man allerdings sehr vorsichtig sein. In Expertenkreisen wird er bereits bewusst abgelehnt. Und das hat mit der US-Wahl Donald Trumps zum Präsidenten zu tun. Sie erinnern sich vielleicht noch. Warum das so ist, das habe ich Vijay Stegers gefragt. Er lehrt an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg und hat erst kürzlich eine Studie geleitet unter Expertinnen und Experten zum Thema Desinformation in Deutschland. Auf die gehe ich später noch im Detail ein. Vijay Stegers sagt, es gibt gute Gründe, den Begriff Fake News von jetzt an nicht mehr zu verwenden.
Dass eben der Begriff nicht klar definiert ist, dass jeder da was anderes drunter verstehen kann und er eben auch ganz klar als Kampfbegriff angewandt wird, entweder um dem anderen politischen Lager zu unterstellen, dass sie Fake News verbreiten oder Dinge von Andersdenkenden da abzuqualifizieren und eben auch ganz klar, wie bei Trump, der Angriff auf die etablierte Presse.
So viel zu den einzelnen Begriffen. Bleiben wir bei Falschmeldungen oder bei Desinformation. Da gibt es sehr verschiedene Formen und welche das sind, darauf möchte ich jetzt auch noch einen Blick werfen.
Wiederverwendete Bilder.
Hierbei handelt es sich um Fotos, die aus ihrem Kontext gerissen und in einen völlig neuen Kontext gesetzt werden. Das missbrauchte Foto soll die falsche Information bildhaft untermauern.
Bildmanipulationen.
In diesem Fall werden Elemente aus einzelnen Bildern benutzt, zum Beispiel herausgeschnitten und zu einem neuen Bild zusammengesetzt. So wird ein Zusammenhang erzeugt, den es so nie gegeben hat.
Deepfakes.
Das können Audios sein, die verändert wurden. Das können auch Videos sein, in die mit technischer Hilfe Menschen oder Objekte nachträglich hineingeschnitten wurden. So wird etwa eine Person in ein Video hineinmontiert und damit suggeriert, dieser Mensch sei Teil dieses Videos. Zum Beispiel, um jemanden in einer kompromittierenden Situation zu zeigen, die es so aber nie gegeben hat.
Gefälschte Texte.
Falsche Tatsachen in Schriftstücken, Artikeln, ganze Briefe, die gefälscht wurden, gefälschte Dokumente, das alles hat es wahrscheinlich gegeben, seit Menschen schreiben. Gefälschte Texte sind wohl die ältesten Fakes, die wir kennen.
Heute ist es so, dass ein Großteil der Falschinformationen mithilfe von technischen Mitteln erzeugt werden. Aber mit welchem Ziel geschieht das? Das hat sich Katharina Bader von der Hochschule der Medien in Stuttgart mit ihrem Forschungsteam genauer angeschaut. Und die haben herausgefunden, dass in 2/3 der Fälle bei den verbreiteten Falschinformationen rechtspopulistische bis rechtsextreme Motive eine zentrale Rolle spielen. Dazu haben die Wissenschaftler rund 500 Falschnachrichten analysiert und auch festgestellt, dass häufiges Ziel dieser ist, demokratische Institutionen, wie zum Beispiel Polizeibehörden, Medienunternehmen oder auch Politiker, schlecht zu machen.
Das ist ein Muster, das wir wirklich ausfindig machen konnten, ein Argumentationsmuster. Es wird darüber berichtet, dass Migranten kriminell sind, Verbrechen verüben. Und dann wird das eben als Anlass genutzt, einerseits zu sagen, ja, und wer hat diese Migranten reingelassen? Ganz oft wird es stark personalisiert auf die Bundeskanzlerin, Frau Merkel war es. Und die trägt deshalb die Verantwortung für jedes einzelne Verbrechen, ja, für jeden Vergewaltigungsversuch im Freibad, für alles, was passiert in Deutschland. Und zum anderen wird eben auch ganz oft gegen Medien gewettert. Also wird ganz oft, kommt da noch so eine Stoßrichtung rein. Ja, und darüber lesen wir nichts in den Medien. Das verschweigen uns die Medien, weil die Medien eben eng mit der Politik zusammenarbeiten und letztlich Weisungen aus der Politik erhalten. Dass es eine Vielfalt von Medien gibt in Deutschland, wird darin komplett verneint.
Martin Steinebach vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie geht davon aus, dass es eine große Dunkelziffer gibt, wie viele Desinformationen im Netz derzeit schon verbreitet sind. Er und sein Team haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe von Algorithmen und im Weiteren auch mit künstlicher Intelligenz den wachsenden Bereich der Desinformationen zu erfassen. Man kann heute ganz leicht über die Google-Bildersuche nachprüfen, ob es ein Foto bereits in einem anderen Kontext gegeben hat. Wenn jetzt ein Foto zum Beispiel schon vor 5 Jahren aufgetaucht ist bei Google, die Falschinformation jedoch davon spricht, dass die Aufnahme von einem erst kürzlich passierten Ereignis stamme, dann ist klar, hier handelt es sich um eine Falschnachricht. Schwieriger wird es, wenn Bilder manipuliert werden, etwa indem Gesichter oder ganze Umrisse von Menschen in Bilder hineinmontiert werden.
Da gibt es auch ein ganz plastisches, allerdings ziemlich schlecht gemachtes Beispiel, in dem, glaube ich, ein angeblicher Axtmörder-Amokläufer im Düsseldorfer Bahnhof Leute angegriffen haben soll. Und da sieht man dann tatsächlich auch jemanden, der schon so ein bisschen mit geduckter Haltung und einer Axt in der Hand über so einen Bahnhof rennt und an der Seite sieht man eine blutende junge Frau.
Also ein ganz klarer provokativer Aufmacher, eben um Falschinformationen zu verbreiten. Wenn man sich nämlich anschaut, wo das Bild eigentlich herkommt, dann wird ganz schnell klar, es stammt aus New York. Genauer gesagt ist es ein Opferfoto aus dem Boston-Marathon-Kontext, bei dem eine Person Polizisten angegriffen hat. Und diese beiden Fotos sind dann quasi digital zu einem zusammengeklebt worden. Eine derartige Bildmanipulation zu erkennen, ist über die eben beschriebene Bildersuche nicht mehr so einfach möglich, da das Bild ja so nie existiert hat. Das heißt, die Manipulation im Bild zu erkennen, fällt selbst Profis schwer. Aber was heißt das jetzt für Deutschland? Das habe ich Fitje Stegers gefragt. Wir haben ihn vorhin schon gehört. Fitje Stegers lehrt an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg und er hat eine aktuelle Studie geleitet unter insgesamt 60 Expertinnen und Experten in ganz Deutschland, die sich alle seit Jahren mit dem Thema Desinformation beschäftigen. Er wollte von ihnen wissen, welchen Einfluss Falschnachrichten in Deutschland derzeit haben. Und eine der überraschendsten Ergebnisse war, dass besonders ältere Menschen anfällig dafür sind, auf falsche Nachrichten hereinzufallen.
In der Diskussion und auch bei Gegenmaßnahmen, da wird häufig davon geredet, dass man jetzt aber in den Schulen Maßnahmen machen muss. Aber nach Meinung der Experten hier sind eben ältere Menschen viel, viel eher dazu geneigt, auf Falschinformationen hereinzufallen. Also bei älteren Menschen 74% Gefahr ist sehr groß oder groß. Und bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen nur 40%. Die Gefahr ist groß oder sehr groß.
Woran liegt das denn, dass eben vor allem ältere Menschen anfällig sind, dafür die Falschnachrichten dann auch zu glauben?
Das hat natürlich damit zu tun, dass die einen in einer digitalen Welt aufgewachsen sind und sich da vielleicht schon ein bisschen besser auskennen und die anderen eben nicht. Und ältere Menschen, ich sage jetzt mal, ohne dass wir haben das mit Absicht nicht klar definiert gehabt jetzt, aber die jetzt schon über 60 sind, aus einer analogen Medienwelt herübergekommen sind, bei denen ist vielleicht dieses Misstrauen nicht gegeben und sie sind auch, ihnen ist vielleicht gar nicht bewusst, wie leicht ein Bild gefälscht werden kann oder wie leicht eine vermeintlich vertrauenswürdig aussehende Quelle eben doch eine ganz andere Quelle sein kann.
Sie haben es eben schon angesprochen, wir weisen immer wieder darauf hin, wie wichtig Medienkompetenz für junge Menschen ist und wie wichtig es auch ist, diese in die Bildungsangebote zu integrieren. Aber haben wir dabei die älteren Menschen vergessen?
Mit Sicherheit. Ich kenne in Deutschland jetzt keine groß angelegten Programme, die sich an eine ältere Zielgruppe wenden. Das ist ja auch viel, viel schwerer, die zu erreichen. Bei jungen Menschen, die können wir über die Schule, vielleicht über die Berufsschule oder die Universität erreichen. Das ist klar. Und da haben sich erstmal so alle Bemühungen drauf konzentriert. Aber bei älteren Menschen, die sind halt eben auch eine sehr homogene Gruppe. Da gibt es keinen so einen Anker, wo wir einsetzen können und mit denen das arbeiten. Die besten Sachen, die es da noch gab, das waren sozusagen die Eigenwerbung von Kampagnen von Facebook, die tatsächlich in gedruckten Zeitungen mal Anzeigen geschaltet haben. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, dafür sich selber Gutwetter zu machen, aber sonst fehlt sowas bisher und da besteht auf jeden Fall Nachholbedarf.
Jetzt ist es ja so, Desinformation beschäftigt uns in Deutschland ja schon seit geraumer Zeit. Spätestens seit der Flüchtlingswelle 2015 gibt es immer wieder Falschinformationen im Netz, um Hetze gegen Menschen mit Migrationsgeschichte zu betreiben. Was hat sich denn seitdem verändert? Was kann man da sehen?
Jetzt haben wir natürlich die letzten anderthalb Jahre mit Corona sehr viel bisher nicht gekannten Maß zu einem Einzelthema über einen langen Zeitraum Falschinformationen. Und nach Meinung der Experten ist es ganz interessant, die haben an einigen Stellen gesagt, dass es auch, ja, dass man sozusagen weniger plumpe Fälschungen sieht und da teilweise eine Professionalisierung von Akteuren stattfindet, die Falschinformationen ins Spiel bringen. Aber einfache und wenig komplex herzustellende Dinge können immer noch ganz, ganz viel erreichen.
Es war ja auch so, dass nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland, die uns gerade erschüttert hat, es ja auch ein Nährboden war für Querdenker, die sich dort breit gemacht haben. Ist das auch was, dass man sagen kann, dass auch jetzt im Netz mehr Desinformationen verbreitet werden und Manipulationen mithilfe der Flutkatastrophe, dass man die für sich ausnutzt? Können Sie da Beispiele nennen?
Also bei Naturkatastrophen ist das ganz normal. Das sehen wir in den USA bei jeder Hurricane-Saison, dass dort falsche Bilder verbreitet werden. Also große Ereignisse, die viele Leute betreffen und dramatische Folgen haben, die sind immer ein Auslöser für die Verbreitung von Falschinformationen. Und so haben wir jetzt zum Beispiel auch bei der Flutkatastrophe man kann schon sagen, klassisch an mehreren Stellen gesehen, dass ältere Fotos von Tieren, die vermeintlich in der Flut, aus der Flut gerettet wurden oder zu retten waren, weiter verbreitet wurden. Tiere sind auch gerade so ein Auslöser, wo sich dann viele Leute Mitleid haben und das dann gerne weitergeteilt wird und das eben auch vielleicht als nicht so relevant ansehen. Aber diese Bilder, die stammen halt eben von ganz, ganz anderen Ereignissen. Es gab auch mindestens ein falsches Bild einer Talsperre, die gebrochen sein sollte. Tatsächlich handelte es sich um einen Tagebau, der übergelaufen war und der schon früher übergelaufen war. Und dann gab es natürlich auch immer wieder Gerüchte und Falschinformationen bezüglich, ob bestimmte Dämme schon gebrochen seien oder nicht. Das hat auch mit der Unübersichtlichkeit der allgemeinen Informationen in einer solchen Lage zu tun. Da gibt es halt Menschen, die aus Sorge selbst das erstmal weiterverbreiten, entweder weil sie ehrlich besorgt sind und denken, ja, ich will die Leute warnen, das stimmt. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Leute, die das einfach aus unterschiedlichen Motiven ins Spiel bringen. Also entweder um Angst zu schüren oder weil sie einfach Spaß daran haben und zeigen wollen, wie sie Leute täuschen können.
Haben Sie dafür mal ein Beispiel?
Ein ganz klassischer Beispiel bei der Flutkatastrophe jetzt danach. Es gibt einen wahren Kern und ein wahres Foto. Es wird aber in einen falschen Kontext und falsch gedeutet. Das betraf die Nachricht, dass am Nürburgring ganz, ganz viele Helfer bereitstehen würden von Feuerwehr und THW, die aber absichtlich nicht eingesetzt worden sind. Und am Nürburgring, das Foto stimmt, am Nürburgring stehen Autos von Feuerwehr und THW, aber das ist eben der Sammelplatz, weil Rettungskräfte nicht mal einfach so in ein Katastrophengebiet reinfahren können, sondern weil das organisiert stattfinden soll. Und dort halt eben die dann aus den verschiedenen Gebieten zur Unterstützung herbeigeeilten Rettungskräfte sich sammelten und dann an unterschiedliche Orte, an unterschiedliche Einsatzstellen verteilt wurden.
In Ihrer Studie heißt es, dass eine sogenannte Messengerisierung eingesetzt hat. Also das heißt, diejenigen, die Falschinformationen verbreiten, tun dies zunehmend über Messenger-Dienste. Welche Plattformen sind das denn aktuell und welche Gefahren stecken da dahinter?
Wenn wir zurückgucken, also Facebook wird weiterhin als sehr relevante Plattform für die Verbreitung von Miss- und Desinformation in Deutschland von unseren Experten eingeschätzt. Facebook war die Plattform, die beim Trump-Wahlkampf als den er gewonnen hat, also bei seiner Wahl zum Präsidenten, immer wieder als großer Verbreiter von Falschinformationen in den USA eine wichtige Rolle spielte. Aber inzwischen hat sich das halt zum Teil verlagert. Nach Ansicht unserer Experten ist WhatsApp mit 92% die relevanteste Plattform. Das heißt, WhatsApp ist erstmal noch verbreiteter als Facebook und man kann nicht so leicht drauf gucken. Das heißt also, Journalisten, die sich mit dem Thema beschäftigen oder auch Wissenschaftler, können nicht so leicht sehen, was geht dort in diesen geschlossenen Gruppen ab, wer teilt was mit wem. Und entsprechend kann auch Gegenrede oder Gegenmaßnahmen nicht so stark stattfinden. Diese Gegenmaßnahmen, die haben ja auf den öffentlichen Druck hin, die Plattformen wie Plattform YouTube und Facebook in den vergangenen Jahren verschiedene Dinge eingeführt. Und das hat zum Teil eben auch dazu geführt, dass die Leute, deren Kanäle dann nach mehreren Verstößen gegen die Richtlinien oder gegen Gesetze von YouTube oder Facebook verbannt worden sind, zunehmend angefangen haben, über Messenger ihre Dinge zu verbreiten.
Sie haben es eben schon erwähnt, durch die Nutzung von WhatsApp und Co. hat die Öffentlichkeit weniger Einblicke darin, was dort in den Gruppen alles geteilt wird. Welche Gefahren zieht das mit sich?
Es ist auf jeden Fall ein radikaleres Umfeld. Also wer sich jetzt jemand dafür entscheidet, jemandem sozusagen von Facebook oder von Google zu Telegram zu folgen und dort sich in diesem Umfeld statt zu informieren, in Anführungszeichen, der ist meines Erachtens schon einen radikaleren Schritt weiter, weil dieser Messenger eben keine bunte Plattform ist, bei der alles Mögliche stattfindet. Und die Folgen des Ganzen, die es jetzt langfristig hat, das ist ein Punkt, wo es super spannend wäre, natürlich tatsächlich mal aussagekräftige Studien zu haben, die langfristige Entwicklungen sich da angeguckt zu haben. Bisher sehen wir da vor allen Dingen anekdotische Berichte von Einzelpersonen, die sich radikalisiert haben. Aber es wäre super spannend, da mal zu untersuchen, und das haben unsere Experten auch angemerkt, wie sieht denn da tatsächlich ein Wirkungsverhältnis aus? Bisher gibt es da halt einzelne Untersuchungen und Experimente in Deutschland, auch international, wo man halt mal geguckt hat, wie verändern sich Stimmungen oder Einstellungen, aber eben nicht langfristig, was dieser stete Tropf von Desinformationen auslösen kann. Die Experten, die ich gefragt habe, jetzt auch zum Beispiel in Bezug auf die Bundestagswahl, sagen, also sowas wie eine direkte Manipulation durch einzelne Falschnachrichten, dass da der Wahlausgang dadurch verändert wird, das halten sie in Deutschland jetzt für keine so große Gefahr, international schon stärker. Aber ja, die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft und die Radikalisierung Einzelner, das, denken sie, sind auch in Deutschland deutliche Gefahren.
Sagt Fietje Stegers von der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg. Passen solche Behauptungen in das Weltbild der Nutzer, findet im Gehirn ein Prozess statt, der nicht mehr aufzuhalten ist. Das heißt, die Information wird derart festgesetzt, dass sie hinterher kaum mehr revidierbar ist. Selbst wenn sich herausgestellt hat, dass die Information falsch war. Und darin besteht die größte Gefahr von Desinformation. Das sagt Nicole Krämer. Sie ist Sozialpsychologin für Medien und Kommunikation an der Uni Duisburg-Essen. Und sie beschäftigt sich jetzt schon seit Jahren mit dieser einen Frage. Wie reagieren Menschen auf Falschnachrichten?
Wenn wir Desinformationen bekommen und keine Hinweise erhalten, dass es falsche Informationen sein könnten, wird diese Information erstmal in bestehende Wissensbestände eingebaut in unserem Hirn. Also heißt, das, was wir da am vernetzten Wissen haben, wird es angedockt im übertragenen Sinne, dass wir uns das passend machen, dass wir uns Dinge aus unseren Wissensbeständen holen, die dazu passen, wo wir denken, ah ja, das ist auch plausibel, weil es zu dem und dem, was ich schon mal gehört habe, passt. Kann man sich natürlich vorstellen, dass das besonders gefährlich ist. Jeder Mensch hat dann doch noch ein paar Vorurteile gegenüber anderen Gruppen beispielsweise, dass so eine Information dann vielleicht ganz gut angepasst wird an das, wo wir dachten, ja, die kamen mir auch schon immer etwas komisch vor.
Die Information wird im Gehirn abgespeichert. Wenn ein paar Tage später rauskommt, dass sie falsch ist, dann ist es quasi unmöglich, sie wieder zu überschreiben. Selbst wenn man gewillt ist, sie zu revidieren, funktioniert das nur noch sehr schwer, weil sie eben so gut ins Weltbild gepasst hatte, sagt Professorin Nicole Krämer.
Und wenn man dann ein paar Tage später nachfragt, wie war denn dieser Sachverhalt, wird häufig auch bei Leuten, die motiviert waren, zu glauben, die neue Information ist richtig, nur die alte erinnert.
Weil die neue nicht gut genug die alte überschrieben hat. Das ist letztendlich das Problem. Doch was heißt das jetzt für unsere Informationskultur? Für die Glaubwürdigkeit der Medien und für unsere Demokratie. Wenn Anonyme im Netz gefälschte Informationen verbreiten und versuchen, unsere Wahrnehmung zu manipulieren, wurden dadurch in Deutschland schon Wahlen beeinflusst? Wir haben es eben schon von Fitje Stegers gehört. Nein, das sagt auch Katharina Bader von der Hochschule der Medien. In anderen Ländern gab es das bisher, wir erinnern uns an die US-Präsidentschaftswahlen. In Deutschland sei das für bisherige Wahlen kaum festzustellen gewesen. Heißt das jetzt für uns Entwarnung in Deutschland? Auch nein, denn die Gefahr und der Einfluss von Falschnachrichten entwickeln sich weiter. Tatsächlich leben wir in einer Gesellschaft, in der es schon immer Falschinformationen gegeben hat, in der Menschen Berichte, Bilder oder Tatsachen manipuliert haben. Erinnern wir uns an 1983. Da haben Journalisten des Nachrichtenmagazins Stern tatsächlich geglaubt, echte Hitler-Tagebücher in den Händen zu halten. Die aber waren systematisch gefälscht worden. Heute stehen wir vor der Herausforderung, dass die Ausspielwege sich verändert haben. Durch Social Media können sich falsche Informationen viel rasanter in der Bevölkerung verbreiten.
Früher, wenn sie rumgewettert haben, haben sie halt am Stammtisch rumgewettert, ne? Und dann saßen da mit ihnen irgendwie noch 5 andere und alle waren ein bisschen angetrunken und irgendwann hat der Wirt gesagt, jetzt ist aber auch mal gut mit eurem antisemitischen Geschwätz oder sowas. Zumindest, wenn der Wirt anständig war. Das ist natürlich ein bisschen anders, wenn Sie jetzt auf diesen Fake-News-Seiten und auch auf Seiten von Politikern, die gelegentlich Fake-News teilen oder häufig Fake-News teilen, einfach mal die Kommentare auch zu lesen. Ja? Also die Kommentarbeiträge der User. Da tauschen sich einfach Leute an einem riesigen Stammtisch aus, ja? Und an einem riesigen Stammtisch, wo sie mit Gleichgesinnten eigentlich darüber reden, was jetzt zu tun ist. Dass man endlich auf die Straße gehen muss, dass man Deutschland rückerobern muss. Wenn sie in so einer Stimmung sich befinden, dann verändert das was. Und das ist wirklich erst im Internet so möglich.
Oft lesen die Userinnen und User nur die Headlines, also die Überschrift einer Information, und nicht den gesamten Text, bevor sie sie weiterleiten. Passt die Headline in die eigene Wahrnehmung, wird diese an Freunde und Bekannte weitergegeben, ohne dass die komplette Nachricht durchgelesen oder gar kritisch begutachtet wurde. Die wird dann wiederum von den Adressaten besser aufgenommen, da sie ja den Sendern, also den Freunden, den Familienmitgliedern oder Bekannten, ein größeres Vertrauen beimessen. Wenn man das so hört, schleicht sich ein ungutes Gefühl ein. Sind wir digitalen Lügnern hilflos ausgeliefert im Netz? Die Sozialpsychologin Nicole Krämer sagt, es gibt eine Möglichkeit, mit Hilfe von Warnsignalen.
Der Großteil der Menschen, Großteil der Personen, die bei uns in den Studien teilgenommen haben, reagieren sehr positiv auf Warnsignale. Wenn man also beispielsweise einblendet, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit ist diese Information falsch, dann führt es dazu, dass Menschen das direkt weniger in ihre Einstellung einbauen. Und dabei sind verschiedene Dinge wirkungsvoll, sowohl solche Warnhinweise als auch die direkte Gabe der neuen Information, der richtigen Information. Letzteres scheint insbesondere dann besonders wirkungsvoll zu sein, wenn das nochmal auch in eine narrative Struktur verpackt wird, dem eine Geschichte gegeben wird sozusagen, die man dann auch einfacher in die Wissensbestände einbauen kann, um dann eben die alte falsche Information zu überschreiben.
Sagt Nicole Krämer. Desinformationen sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Besonders ältere Menschen sind anfällig für sie, weil sie weniger Aufklärungsangebote bekommen. Die größte Gefahr hinter den falschen Nachrichten? Sie sind nur schwer wieder revidierbar, weil sich die falsche Nachricht stärker im Gehirn festsetzt als die Korrektur. Wirft man einen aktuellen Blick auf Deutschland, dann zeigt sich, dass sich Einzelne durch sie zunehmend radikalisieren. Umso wichtiger wird es jetzt, noch mehr aufzuklären und mithilfe von technischen Lösungen noch stärker vorzugehen. Das war die hr-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei hr-info und bei allen gängigen Podcast-Apps oder auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Juli Rutsch.